Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga.
Herzlich willkommen, liebe Freunde. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer erneuten Podcast-Ausgabe. Wir sprechen uns noch. Und heute, wie ihr vielleicht schon sehen und hören könnt, sprechen wir über Elex. Oder Elex 1 kann man ja jetzt auch schon sagen. Und mit mir dabei ist heute natürlich wieder mein geschätzter Kollege Jorgenson.
Hallo, ich bin Jorgenson.
Und wir haben heute einen Gast und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass das geklappt hat. Ein toller Mensch, wie ich finde. Und ich würde sagen, lieber Dirk, stell dich doch einfach mal kurz unserer Community vor.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Dirk und ich stelle mich jetzt vor. Ich wiederhole einfach, was du gesagt hast. Ich habe das gerade einfach abgeguckt von deinem Kollegen. Ich habe einfach gedacht, so macht man das hier bei euch. Und ich will Traditionen natürlich nicht damit nicht brechen.
Perfekt.
Denn die sind auch bei uns, ja, die sind auch bei uns bei Nerdstar sehr wichtig. Da bin ich ein Teil von. Ich bin Co-Founder von Nerdstar. Wir sind auf Twitch vor allen Dingen unterwegs, machen dort Livestreams und sind ansonsten auch in dem Rest der Gaming-Welt mit verschiedenen Tätigkeiten unterwegs. Und ich bin dort, also wir sind quasi ein kleines Medienproduktionsunternehmen, haben einen eigenen Sender auf Twitch, der eine eigene Sendelizenz besitzt. Da gab es ja damals so die ein oder andere Debatte, man wird sich vielleicht erinnern. Und wir sind einer von den Strebern, die so eine Sendelizenz tatsächlich haben. Machen hier 20 Stunden Programm die Woche mit verschiedenem Kram, viel Gameplay, aber natürlich auch Showformate. Und sind zusätzlich noch unterwegs, also mit Nerdstar als Unternehmen, als Dienstleister für Livestream-Produktion. Das heißt, wir sind dann auch für andere Unternehmen, vor allen Dingen aus der Gaming-Branche unterwegs, für die wir dann Livestreams machen. Unter anderem, und das passt hier an der Stelle vielleicht ganz gut, haben wir 2019 bei der letzten physischen Gamescom den Stand von THQ Nordic mitbetreut und haben dann da die Woche jeden Tag 10 Stunden Live-Programm gemacht, was ich auch moderiert habe damals. Genau.
Ich wollte gerade sagen.
Das bin ich. Hi, na?
Hi. Und ich wollte gerade sagen, ihr macht das ja auch schon sehr erfolgreich, muss man ja auch einfach mal sagen. Und an dieser Stelle auch nochmal der Appell an alle, die gerne auf Twitch unterwegs sind. Schaut auf jeden Fall bei Nerdstar mal rein. Link ist sowieso in der Videobeschreibung. Und wie lange macht ihr das denn schon so im Groben? Also seit wann gibt's denn jetzt schon Nerdstar?
Ja, ich kann ja direkt mit den Appellen hier weitermachen. Der Appell fällt ja bekanntlicherweise nicht weit vom Stamm und deswegen kommt hier direkt der nächste, Entschuldigung. Guckt mal vorbei, twitch.tv/nerdstar.tv und überhaupt nerdstar.tv überall, wo ihr es findet. Wir machen das seit 2017, als sind wir also professionell quasi, Vollzeit-Nerds und das Projekt Nerdstar gibt es aber schon seit 2011. Also wir werden dieses Jahr tatsächlich im November 10 Jahre alt.
10 Jahre schon.
Schon, oder? Da kommt man schon auf die weiterführende Schule.
Ich wollte gerade sagen, gerade in der Schnelllebigkeit des Internets sind ja 10 Jahre schon eine ganze, ganze Weile. Also das ist ja schon eine ordentliche Marke. Ich gehe mal davon aus, da wird es auch eine dicke Party geben, wenn es die Regelungen zulassen.
Wenn man wieder darf, genau. Ja. Ansonsten machen wir irgendwas remote. Ja. Also wir haben tatsächlich wir haben halt im November immer Geburtstag und das feiern wir eigentlich immer mit einem Eventstream. Wir haben dann im Februar unser quasi Senderjubiläum, das ist dann das, wo die Vollzeit-Sendezeiten losgegangen sind und das sind so unsere zwei Fixtermine, die wir eigentlich immer haben und mit irgendwas auch begießen, sei es nur im Zweifelsfall der ein oder andere Stim, den wir uns in den Arm rammen.
Super Überleitung.
Kinder, nehmt keine Drogen, bitte.
Richtig, richtig. Außer es ist Gameplay von Videospielen, das kann man natürlich immer konsumieren und da jetzt vielleicht der Schwenk direkt, hast du schon super gemacht zu Elex, zu den Stims und zu der Elex-Droge selber und zu Mana. Ja, wir wollen heute über das Thema Elex sprechen und ich danke natürlich an dieser Stelle meinem Kollegen Jorgenson, der hier wunderbare Vorleistung erbracht hat, ja, zu den heutigen Themen. Wir werden über verschiedene Themen sprechen, ein bisschen über Gameplay, ein bisschen über die Welt, über Grafik und vermutlich werden wir auch einen zweiten Teil dann machen, weil wir das heute vielleicht nicht alles schaffen werden, aber wir wollen uns nicht stressen lassen, wir machen das alles ganz entspannt, ja. Lieber Kollege, möchtest du noch kurz dich zu Wort melden, bevor wir jetzt in die Themen reingehen?
Nö, ich denke, es ist alles gesagt, wir können ruhig anfangen.
Wir können anfangen, genau, da würde ich nochmal kurz die Überleitung zum lieben Dirk machen, du hast uns in Vorbereitung auf den Podcast das schon kurz angeteasert, aber als Elex rauskam 2017, war natürlich auch Nerdstar mit verwickelt, ja, und das ist auch unter anderem der Grund, warum du heute hier mit bist, weil du auch ein bisschen Expertise dazu mitbringst. Vielleicht möchtest du kurz nochmal den Leuten erklären, was denn damals genau bei Nerdstar in Bezug auf Elex passiert ist.
Ja, voll. Also meine Expertise, to be fair, ist entsprechend aber auch schon ein kleines bisschen in die Jahre gekommen. Also wir haben es damals zum Release natürlich, haben wir das hier auf dem Sender beackert. Ist ja auch nicht aller Tage mal, dass so ein deutscher Titel von internationaler Relevanz so rauskommt, was natürlich dann besonders cool ist. Und in dem Kontext haben wir auch mit Piranha Bytes an einigen Stellen dort zusammengearbeitet. Soll heißen, der Björn Pankratz, der ja hier Strippenzieher war hinter vielen Aspekten von Elex und sowieso, dass das Mastermind ist irgendwie bei Piranha Bytes, der war bei uns mehrfach im Studio zu Gast und wir haben verschiedene Formate mit ihm gemacht. Das heißt, wir hatten zum Beispiel ihn mal in unserer damals noch existenten Nerdstar Late Night zu Gast. Dort hat er dann so ein bisschen Frage und Antwort gestanden. Wir haben kleine Minispiele gemacht mit ihm. Wir haben Elex-Songs performt. Ich kann gerne dazu auch gleich noch ein, zwei Sätze sagen. Und dann natürlich mit ihm ein bisschen Gameplay am Start gehabt, was halt super cool ist, natürlich den Entwickler dabei zu haben, und hatten dementsprechend dann die Möglichkeit an den Chat gegeben, dort auch Fragen zu stellen. Und dann gab es noch ein zweites Format, ein Q&A-Format mit dem schönen Titel Barbecue&A, Fleisch und Fragen. Das heißt, wir haben einfach gegrillt. Und währenddessen gab es Community Q&A rund um Elex. Das heißt, wir hatten natürlich ein paar Fragen vorbereitet, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer waren auch fleißig mit dabei und haben echt alles Mögliche gefragt. Das hat echt eingeschlagen. Das Video gibt es auch weiterhin auf YouTube, hat dort auch nochmal ein paar Leute erreicht, die wirklich gesagt haben, okay, ich habe mir auf YouTube dieses komplette dreistündige VOD reingezogen. Also sehr gut, sehr gut. Shoutout an alle, die das Commitment dazu geleistet haben. Aber es war auch wirklich sehr kurzweilig. Also wir haben halt Würstchen genascht und dabei geplappert die ganze Zeit. Würde ich unbedingt wieder machen, das Format. Vielleicht kommt Björn ja für Elex 2 auch wieder bei uns vorbei. Und so haben wir es damals bei uns beackert und dann entsprechend natürlich auch nach Release bei uns live gespielt. Ich habe das vor allen Dingen gemacht bei uns. Habe es privat nie angefasst, sonst wieder, weil ich generell privat relativ wenig spiele aktuell. Aber habe es genossen auf dem Sender. Auf jeden Fall sehr genossen, aber es ist eben dementsprechend schon ein bisschen her und ich freue mich aber jetzt, es ist fast ein bisschen was Nostalgisches, nicht so krass, wie es sonst mit Gothic macht, aber so einen leichten nostalgischen Flavor wird es, glaube ich, hier und da bekommen.
Sehr cool. Also hoffen wir mal, dass sowas vielleicht wieder passiert oder dass so ein Happening wieder gestreamt werden kann im Rahmen der Möglichkeiten. Das ist natürlich ganz cool und ich denke, ich werde auch das VOD nochmal in der Videobeschreibung verlinken, falls sich Leute dafür interessieren. Guckt euch das auf jeden Fall nochmal an. Ist jetzt natürlich in Bezug auf Elex 2 jetzt nicht mehr so aktuell, aber witzig vielleicht alle mal, definitiv. Und
voll, also der interessante Teil vielleicht jetzt, aus jetziger Sicht, ist dann irgendwie in erster Linie, weil Björn viel erzählt, wie sind eigentlich die Ideenfindungsprozesse? Wie gehen sie mit Community-Feedback um? Wie hat sich der Ansatz nochmal geändert, was sind vielleicht Einflüsse, die ein Publisher nochmal nimmt und so weiter. Also so Geschichten, die auch allgemein irgendwie gültig sind und die das Arbeiten bei und mit Piranha Bytes irgendwie ganz gut darstellen. Also dafür ist es, glaube ich, noch ganz spannend. Man kann vielleicht dann so ein bisschen sich so durchklicken, dann nochmal Sachen einfach überspringen, die man vielleicht so, ne, die man jetzt dann einfach nochmal schon weiß, weil Elex einfach draußen war.
Das ist vor allem halt auch ein Aspekt, der heutzutage wahrscheinlich viele Fragen klären würde. Ich weiß nicht, Jorgenson, wie du das siehst, aber wenn man so ein bisschen weiß, wie so ein Spieleentwickler arbeitet, dann kann man sich vielleicht auch viele Fragen, die aufkommen, vielleicht auch selber beantworten, oder ich weiß nicht, wie du das siehst.
Nein, ich sehe es ganz genauso. Ich finde auch, die Piranhas machen das sehr gut mit dieser Community. Die haben ja einmal die Woche ein Format, den Piranha Talk, wo sie auch über genau diese Themenbereiche reden. Sie zeigen Präsenz bei anderen Kanälen, treten dort auf. Jetzt neulich ja wieder bei Gronkh, ne, in Vorbereitung auf Elex 2, da als der Teaser kam oder der Trailer, der Story-Trailer. Und das machen die sehr gut. Also sie erklären wirklich die Hintergründe und das bringt ja den Spielenden dann auch ein bisschen näher, wie diese ganzen Prozesse laufen, und er kann dann vielleicht auch verstehen, warum das so ist, warum das nicht geht oder warum man generell solche Entscheidungen einfach trifft. Ich finde das super von den Piranhas.
Genau, also da gab es auch schon seitdem ich den ersten Trailer gesehen hatte und drauf reacted hatte, gab es für mich immer schon so Fragen, so warum war das in Elex 1 nicht möglich, dass man zum Beispiel einen Bogen und ein Schwert gleichzeitig tragen konnte, also Schwert am Gürtel, Bogen auf dem Rücken. Und im Livestream bei Gronkh wurde das halt erklärt, weil das halt aufgrund der Gamepad-Steuerung einfach nicht anders machbar war, weil das Gamepad nur mal begrenzte Tastaturbelegung hat, so, und das technisch dann sehr, sehr, sehr schwierig umzusetzen ist und so Sachen. Und wenn man das halt einmal weiß, wenn man so das Hintergrundwissen hat, dann kann man sich halt schon viele Fragen in der Richtung halt schon selbst beantworten. Und gerade so Gameplay-technische Elemente, wenn wir jetzt mal auf Elex 1 dabei zurücksehen, wenn man jetzt mal so den großen Ballon Gameplay jetzt mal aufplatzen lassen würde, da würden ganz viele Themen jetzt rauskommen. Und ich weiß nicht, vielleicht fangen wir einfach mal ein bisschen allgemeiner mit dem Quest-Design an. Ich meine, wer Gothic gespielt hat, wer Risen gespielt hat, wird schon ein Gefühl gehabt haben vor Elex so, wie sich die Quests so strukturieren, in welche Richtung das so gehen könnte. Aber das ist heute auch das Spannende mit unserem Gast, dem lieben Dirk. Der hat ja vorher noch kein Gothic gespielt, der hat noch kein Risen gespielt. Und für ihn war das wahrscheinlich ein ganz anderes Erlebnis als jetzt für uns zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht magst du kurz schildern, wie hast du so dieses deutsche Rollenspiel für dich erlebt beim ersten Mal spielen? So dein erster Eindruck?
Ja, ich bin da wirklich sehr jungfräulich dran gegangen an die ganze Kiste. Und das war von uns aber auch eine bewusste Entscheidung tatsächlich. Wir hatten einige Leute bei uns im Team, eigentlich glaube ich, also fast alle außer mir, die vorher Gothic gespielt hatten und dementsprechend heiß waren auch alle drauf. Und ich habe dann aber den Zuschlag bekommen, es spielen zu können. Unter anderem aber unter diesem Gesichtspunkt, ne, dass ich relativ unbeeinflusst, glaube ich, war und auch keine großartigen Erwartungen hatte. Das heißt, ich habe durchaus Rollenspielerfahrung gehabt. Also von den großen MMOs habe ich eine lange Zeit lang Guild Wars 2 gespielt. Das ist jetzt der erste Titel, den ich dann nennen würde, glaube ich. Aber natürlich auch einiges an anderem Kram. Bin dann nicht komplett neu dort gewesen im Genre. Aber ja, ich glaube, wenn man, auch da wieder das Thema Nostalgie, wenn man so einen großen und prägenden Titel wie Gothic einfach als Vorbild nimmt und dazu ein kleines bisschen romantische Verklärung mixt, dann ist es sehr, sehr schwierig, in so ein Spiel wie Elex unvoreingenommen reinzugehen. Und das habe ich gemacht. Und deswegen, also aus meiner Sicht zum Beispiel, hat sich der Start in das Spiel total entspannt gestaltet. Ich habe Thema Schwierigkeitsgrad, haben wir auch irgendwie noch auf dem Zettel, glaube ich, muss man drüber sprechen, bei Piranha Bytes Spielen sowieso. Gar keine Erwartungen irgendwie gehabt. Und alles, was dann vorher so an so ein bisschen zu mir durchgedrungen ist, an, sag ich mal, Panikmache, habe ich so wegschieben können und habe dann irgendwie meinen eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. Und also wie ich es erlebt habe, also kurz zusammengefasst, ich habe es als sehr positiv empfunden. Ich wurde in ausreichend langsamer Geschwindigkeit herangeführt, ohne dass es mich aber zu sehr gelangweilt hätte. Bin sehr neugierig, aber auch auf eure Einschätzung dazu, auch gerade in dem Kontrast.
Da würde ich gleich mal die Frage weitergeben an Jorgenson, gerade was Thema Questdesign und Schwierigkeitsgrad angeht. Also mein Empfinden damals war, dass viele gesagt haben, es ist überproportional schwierig gemacht als vergangene Piranha Bytes Spiele. Da würde mich jetzt auch mal deine Einschätzung dazu interessieren. Hättest du gesagt, es ist für dich schwerer als jetzt zum Beispiel in Gothic 2 oder in Gothic 3 zu beginnen?
Eigentlich nicht, weil wenn man sich mal an Gothic erinnert, klar, der Start, ne, du läufst da lang, du hast einen zielgerichteten Weg zum alten Lager und auf dem Weg, da begegnest du halt jungen Kreaturen oder Kreaturen, die nicht so stark sind, so wie Scavengern oder Mole Rats. Und die kannst du auch am Anfang besiegen. Du kannst auch sterben. Genau das gleiche ist in Elex. Ne? Am Anfang kriegst du da ein paar Ratten, ein paar komische Vögel da, ein paar Zerrupfte und Erdkreaturen, die du, mit denen du klarkommen solltest, wenn du dich nicht ganz blöd im Kampf anstellst. Ne? Und ins Kampfsystem reinzukommen, wäre dann wieder ein anderes Thema, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber wenn du dich ein bisschen mit der Steuerung dann befasst hast, dann kannst du diese Kämpfe bewältigen. Und zusätzlich gibt es ja bei Elex noch einen Schwierigkeitsgrad, den man sich individuell anpassen kann. Es gibt Grundeinstellungen, leicht, mittel, hart, schwer. Ne? Und dann gibt es halt auch noch so benutzerdefinierte Einstellungen. Man kann zum Beispiel die Ausdauer komplett ausstellen und den Schaden, den man macht, kann man separat einstellen. Den Schaden, den Gegner einmachen, kann man separat einstellen. Also alles ganz individuell. Diese Komfortmöglichkeiten hatte Gothic ja gar nicht. Und von daher muss ich auch sagen, wenn du, weiß ich nicht, bei Gothic einfach in die Welt reingelaufen bist und ein Snapper kam am Anfang, warst du auch One-Hit. Das ist bei Elex genauso.
Ja, also die Parallelen sind auf jeden Fall da, dass wenn man zu weit vom Weg abkommt, führt einem das Spiel schon sehr schnell vor, dass es keine gute Idee ist, unbewaffnet, ohne Rüstung, die Welt zu erkunden. Und von daher, gerade der Beginn von Elex ist für jemanden, der auch Gothic gespielt hat, sehr sehr ähnlich. Also man kann auf jeden Fall da große Parallelen erkennen. Vom Quest-Design her würde ich auch sagen, Piranha Bytes ist sich da in einem sehr großen Teile, in sehr großem Maße treu geblieben, auch wenn die führenden Köpfe, die Gothic damals erschaffen haben, heute vielleicht nicht mehr da sind bei Piranha Bytes, aber im Grunde ist die DNA trotzdem erkennbar und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Und wenn wir jetzt nochmal kurz den Schwenk zur Schwierigkeit machen, was du gerade schon gesagt hast, Jorgensen, dann müssen wir auch auf jeden Fall über das Kampfsystem reden. Da würde mich jetzt auch erstmal Dirks Einschätzung nochmal interessieren. Wie muss für dich ein gutes Kampfsystem in so einem Third-Person-Rollenspiel sich anfühlen? Also wenn du das jetzt mit einem Wort beschreiben müsstest, wie würdest du das titulieren?
Das Wort wäre smooth.
Da habe ich auch gedacht. Ja.
Aber tatsächlich würde ich gerne zum Thema Schwierigkeitsgrad und den angesprochenen Einstellmöglichkeiten noch was sagen. Denn die haben, wenn ich nicht komplett falsch informiert bin, haben sie erst später mit reingepatcht. Ne? Das ist tatsächlich ohne diese besagten Einstellmöglichkeiten gekommen am Anfang. Mhm. Die kamen irgendwann mit einem der, also nicht spät, ein paar Monate später nach Release, kamen diese Patches rein. Da haben sie Kritik quasi aufgenommen und gesagt, pass auf, eigentlich wollten wir diese Spielerfahrung so gestalten, dass es eben auch durchaus ein bisschen knifflig ist. Mhm. Und jetzt ist aber doch eine so breite Masse in das Feedback gegangen und das Spiel, kann man ja auch irgendwie nochmal festhalten, war halt wirklich auch sehr erfolgreich. Mhm. Das haben viele vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber das gehörte zu den erfolgreichsten Titeln von THQ Nordic in dem Jahr, in 2017 und auch noch das Jahr darauf. Es hat sich wirklich sehr lange sehr gut verkauft noch. Und hat ja auch Awards gewonnen und so, Verkaufs-Awards. Ist wirklich einfach gut gelaufen und deswegen haben sie dort einen guten Support-Gebiet geliefert und genau das noch nachgepatcht. Fand ich irgendwie eine spannende Reaktion, auch damit umzugehen. Erst so ein bisschen cocky zu sein, nee, Schwierigkeitsgrad, gehen wir mal vor. Und dann aber doch noch einzusehen, na, okay, aber unzufrieden sollen die Leute jetzt auch nicht sein. Und ist dann irgendwie eine coole Art gewesen zu reagieren.
Okay,
und
da, ich glaube, es gab die Grundschwierigkeitsgrade, aber diese individuellen Einstellungen, die kamen wahrscheinlich dazu. Ne?
Genau, ja. Das kam dazu, sodass man halt wirklich nochmal ein bisschen entspannter unterwegs ist. Ich glaube sowas. Ich wüsste es mit den Grundschwierigkeitsgraden, wüsste ich es auch nicht sicher, aber eigentlich macht es das Sinn, dass es die von Anfang an gab.
Ja. Und da finde ich es auch gut, dass jetzt im Stream bei Gronkh, wo Jenny und Björn auch zu Gast waren, auch die Frage kam und da hat Jenny auch gesagt, es wird sehr, sehr, sehr viel individuell einstellbar sein für Elex 2. Das fand ich auf jeden Fall auch cool, denn ich bin auch persönlich ein großer Fan davon, dass man sich sein Spielerlebnis wirklich so individuell einstellen kann, wie man es halt möchte. Denn es nützt ja niemandem was, wenn eine große, breite Masse das Spiel spielt, aber die Hälfte davon halt unzufrieden ist. Und also ich muss sagen, ich finde die Reaktion gut, dass Piranha Bytes damals Fall. Noch nachgebessert hat, auf jeden Fall. Ja.
Voll. Und jetzt zum Kampfsystem, was du gerade eben angerissen hast schon. Mhm. Ich war halt davon ausgegangen, dass es insofern besonders schwierig ist, als dass man einfach, wirklich Schwierigkeiten hat, den Gegnern zum Beispiel auszuweichen und sie einen extrem hitten oder die Gegner sehr, sehr zäh sind und man sie deswegen nicht gut beseitigt bekommt. Und vielmehr war die Schwierigkeit, die ich im Kampfsystem gesehen habe, dass man relativ geduldig an die Kämpfe rangehen musste. Mhm. Also, wenn man, du hast ja gerade eben schon gesagt, wenn man die Steuerung erstmal drinne hatte, irgendwie war das für mich aus meiner Sicht alles ganz gut zu machen. Das Ausweichen hat gut funktioniert und man muss so ein bisschen das Ausdauerthema einmal ein bisschen verinnerlicht haben, dass man sich da nicht irgendwann mal mit auf die Klappe legt. Aber wenn man sehr ausdauernd ist, eben als Spieler jetzt, nicht nur als Charakter, dann waren die ganzen Kämpfe schon sehr machbar und dann kann man eben auch durchaus sich mal einen stärkeren Gegner vornehmen, der vielleicht normalerweise völlig über der Liga ist, was ja auch da einer der großen Punkte ist, dass die Gegnerstärke in den verschiedenen Gebieten erstmal eigentlich ein Block ist, um dorthin zu gehen, aber kein per se hundertprozentiger Garant dafür, dass man nicht doch ein bisschen was erkundet, schon von vornherein. Aber ja, das fand ich beim Kampfsystem eigentlich war so meine erste Bemerkung und ich habe natürlich, ich weiß nicht, ob wir später, wahrscheinlich sprechen wir später nochmal über so diverse Waffen und so. Ja. Da gab es natürlich dann auch, würde ich sagen, mehr oder weniger gut geeignete Herangehensweisen an die Kämpfe zu gehen.
Eine Sache, die mir beim Kampfsystem damals schon irgendwie, na, die ich als merkwürdig empfunden habe, war, man hat ja diesen Kombometer, der sich füllt und je höher der wird, desto mehr Schaden macht man. Gleichzeitig hat man bei Ausdauer, die man verbraucht. Das heißt, wie du sagst, ich bin deiner Meinung, gerade am Anfang muss man vorsichtiger an die Kämpfe rangehen. Gucken, was macht mein Gegner, wann kann ich zuschlagen und nicht einfach drauf prügeln, weil damit kommt man eigentlich nicht weit, weil die Ausdauer geht schnell weg. Man füllt zwar seinen Kombometer, aber dann hat man keine Ausdauer mehr, wird getroffen, kann nicht ausweichen, also ist es ein Teufelskreis. Und das wundert mich, also diese beiden Sachen, die vertragen sich eigentlich nicht gut. Man fördert eigentlich diese aggressive Vorangehensweise durch den Kombometer, aber hat dann gleichzeitig eigentlich das Ausdauermanagement, was man immer im Auge behalten muss, gerade am Anfang, wo man noch weniger Ausdauer hat, man kann ja nachher auch mehr Ausdauer lernen, dann ist das alles wieder ein anderes Thema, dann geht es auch besser. Aber die beiden Sachen vertragen sich eigentlich gar nicht so gut, weil man kann nicht aggressiv und vorsichtig gleichzeitig spielen. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Ne? Mit manchen Waffen staggert man dann auch Gegner eher als mit anderen und dann kommen so viele Punkte. Also wenn man weiß, was man macht oder wenn man sich schon auskennt, dann kann man damit sich arrangieren. Aber ich glaube, ein neuer Spieler könnte damit erstmal richtig Probleme haben. Und wir haben jetzt öfter schon Gronkh angeführt. Gronkh spielt ja auch auf seinem RPG-Kanal gerade Risen 1 und ich gucke immer mal wieder rein in seine Folgen. Und er hatte am Anfang sehr, sehr starke Schwierigkeiten mit dem Kampfsystem. Ne? Mhm. Du meinst, könnte dem auch geschuldet sein.
Ja. Also gerade das Kampfsystem mit Elex bietet aber auch gerade durch das Jetpack, da kommen wir dann wahrscheinlich auch nochmal kurz separat dazu, viele taktische Möglichkeiten. Also ich weiß noch, in meinem ersten Durchgang, wo ich für die Berserker gespielt habe, da habe ich versucht, mehr auf Richtung Bogen zu gehen und ich hatte sehr lange große Probleme damit gehabt, siegreich aus Kämpfen hervorzugehen, einfach weil ich halt auch noch nicht so richtig verstanden habe, wie ich am besten damit umgehen kann. Aber wenn man dann in Kombination mit Jetpack und Bogen zum Beispiel spielt, kann man sich Gegner fernhalten, die schießen aber auch irgendwelchen Splitter irgendwie zu dir hoch und können dich da vom Himmel holen. Ne? Also es ist schon dynamischer, gerade weil man auch dieses neue Element hat, womit man das in seine Taktik einbauen kann. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, es gab irgendwann diese Schwelle, die ich überschritten habe, durch einen besseren Bogen. Und dann waren auf einmal alle Kämpfe super easy. Das war so ab Mitte, letztes Drittel des Spiels so. Super lange habe ich mich in vielen Kämpfen rumgequält. Und dann gab es aber diese Waffe, diesen Bogen auf einmal so. Und dann war auf einmal alle Kämpfe super machbar. Und es war alles so viel lockerer und leichter. Und das war auf jeden Fall, ich weiß nicht, hattet ihr auch das Gefühl gehabt, dass diese Schwelle irgendwann überschritten ist und dann alle Kämpfe super easy waren? So gefühlstechnisch?
Also ich kann das für mich sprechen, super easy nicht. Ich persönlich war Teil der Stolzer, Teil der Outlaws. habe ich diese besagte Waffe für mich nicht gefunden zum richtigen Zeitpunkt oder ich habe es einfach so nicht erlebt. Also es gab bis zum Schluss, gab es die ein oder anderen Sachen, die ich noch als sehr knifflig empfunden habe. Also aber vereinzelte. Mhm. Ich würde auch sagen, overall sind die Kämpfe eher leichter geworden. Auf jeden Fall. Aber es gab manchmal so Geschichten, wo dann die eigenen Strategien nicht mehr gut funktioniert haben. Und dann bin ich doch nochmal vor eine Wand gelaufen.
Okay, interessant. Johansson, wie war es bei dir?
Ja, eine Sache, die man ja gerade bei den Waffen sagen muss, also du lernst ja Attribute, ne? Du hast ja Attributspunkte, du hast Lernpunkte und mit den Attributspunkten lernst du ja Stärke, Geschick und ne? Das Problem daran ist, wenn du deine Stärke steigerst, dann wirst du nicht automatisch stärker. Und deshalb bist du auf Waffen angewiesen. Deine Attribute dienen also nur dazu, dass du besseres Equipment tragen kannst, ne? Oder Fertigkeiten lernen kannst. Und dadurch machst du dann mehr Schaden, kriegst irgendwelche Prozentsätze, die da drauf gerechnet werden, mehr Nahkampfschaden. Ne? Und dadurch ist es klar, wenn du dann irgendwann genug Attribute hast, um eine bessere Waffe zu tragen, dann wird das Spiel deutlich einfacher. Ne? Und ja, also die Erfahrung habe ich ganz klar auch gemacht. Ich habe bei meinem ersten Durchlauf habe ich für die Kleriker gemacht und ich bin aber auch auf Bogen gegangen. Ganz merkwürdig, passt eigentlich gar nicht so gut zusammen, aber ich bin auch auf Bogen gegangen und als ich dann irgendwann auch so einen Stufe 3 Bogen hatte, dann, das kann ich bestätigen, also das war schon Easy Mode dann, ne? Aber auch mit den Nahkampfwaffen auf der höchsten Stufe, dann kommt man sehr gut klar. Bis dahin ist aber, man quält sich, glaube ich, so die ersten, sag ich mal, 20 Spielstunden ein bisschen durch. Man muss vorsichtiger kämpfen. Ab dann sollte man im Kampfsystem drin sein, hat schon eine bessere Waffe und dann kommt man klar. Ne? Und das Spiel ist ja so aufgebaut, dass du ja auch durch Erkunden richtig belohnt wirst. Und wenn du mal irgendwo in so eine alte Ruine reingehst, dann eine gute Waffe findest und dann auf die hinarbeiten kannst, das war schon ein cooles Gefühl.
Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch noch dabei, nebenher ein bisschen Elex 1 zu spielen. Und mein erster Durchlauf war damals für die Berserker. Und das jetzt habe ich halt auch mal für die Kleriker gespielt, bin gerade Legat, Stufe 20. Und ich merke halt auch, dass meine Spielweise sich auch total davon unterscheidet, weil ich halt einfach eine andere Gilde habe. Und die Legaten haben ja auch die Möglichkeit, mit diesen, ich sag jetzt mal, Psi-Schussgeräten schwarze Löcher zu erzeugen. Und das, du kannst ja auf einmal das mit 5 Gegnern gleichzeitig, 5 Skeks oder so, kannst du einfach gleichzeitig da zusammenziehen und dann mit einem Granatwerfer dort einfach alles in die Luft jagen. Und es macht einfach so viel Spaß, weil es auch so weitreichend gestaffelt ist. Und Nahkampf fühlt sich immer noch so ein bisschen manchmal hakelig an, gerade wenn ich nicht schnell genug mich umdrehen kann, um den Gegner zu treffen, weil er wegspringt und dann schlage ich irgendwie zweimal ins Leere, obwohl ich eigentlich die Steuerung dann so gewünscht habe. Also ich spiele eher mit Tastatur und Maus. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war. Ich bin eher mehr der Tastaturspieler.
Ja, ich auch in dem Spiel.
Yes. Ja. Und da merkt man halt schon, dass die Kampfsysteme von Piranha Bytes auch in den letzten Spielen schon sich sehr, sehr verändert haben. Weil man eben auch diesen Aspekt des Gamepads halt mit einberechnen wollte. Und gerade auch Levelsystem und Kampfsystem, also das Levelsystem fand ich, haben sie gut gemacht. Du hast es ja auch gerade schon mal erläutert, ne, wie das mit den Perks funktioniert. Und zu den Fraktionen, ich weiß es nicht. Also
Warte mal, du hast jetzt du hast jetzt sehr viel übersprungen.
Hab ich das?
Also, ja, weil du gerade beim Levelsystem zum Beispiel, da sagst du einfach, du fandest das gut. Da würde ich gerne fragen, warum? Weil bei Gothic ist es ja ganz klar anders. Und sie gehen jetzt auch wieder zurück, das hat Jenny auch schon bestätigt. Wenn man bald dann Stärke lernt in Elex 2, dann wird man auch stärker. Also du machst mehr Schaden, weil du stärker hast. Das ist ja in Elex 1 nicht so. Warum findest du das gut, dass das so ist?
Ich fand es halt gut, weil es mal was anderes war. Also gerade das Lernen durch die Perks bei den verschiedenen Lehrern, das war halt für mich nochmal, ich will jetzt nicht sagen die Kirsche auf der Torte, aber es war halt nochmal ein bisschen, es hat sich tiefreichender angefühlt.
Okay.
So kann man es vielleicht beschreiben, ja.
Und der Unterschied zwischen Lernpunkte und Attributspunkten hat dir auch gefallen? Also, dass du einfach die ohne einen Lehrer einfach verteilen kannst und bei den Lernpunkten, die sind quasi deine, also das kennt man ja aus alten Piranha-Bytes-Spielen, genau. Lernpunkte, aber die Attributspunkte, die hat es ja normalerweise, zum Beispiel bei Gothic oder Risen gibt es ja auch nicht, da musst du ja auch zum Lehrer gehen und dort Stärke lernen. Hier kannst du es einfach verteilen, wie du lustig bist.
Richtig, aber ich meine, wenn du jetzt bei Gothic 1 oder bei Risen zu einem Ogre gehst, also bei Risen 1 zu einem Ogre gehst, und sagst hier, mach mich stärker, so, dann sagt der irgendwie sowas wie, ja, gut so oder so. Und dann bist du halt stärker so. Und wenn du aber in deinem Levelaufstieg das einfach schon so lernen kannst, dann fallen diese Cringe-Dialoge, sag ich jetzt mal, weg. Und wenn du dann aber zu einem Lehrer gehst und einen Perk lernst, wie zum Beispiel Schlösser öffnen oder so, und der erklärt dir das dann ist das, finde ich, passender. Und so hat man quasi diese kurzen Dialoge halt übersprungen, weil der fängt jetzt nicht an, dir zu erklären, wie du Muskelaufbau machst. Ne?
Also, ja,
aber hätte ich cool gefunden. Hätte ich cool gefunden. Ja, hätte ich cool gefunden.
Ich wollte nur deine Meinung kurz dazu.
Ne? Alles gut. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal so weit ausgeholt habe.
Ich finde es sehr schön, dass ihr so einen Deep Dive macht, mal ganz kurz zwischendurch.
Nee.
Ein bisschen abschweift, aber das gehört doch dazu.
Ja, auf jeden Fall. Klar. Also wir machen den Podcast ja auch ziemlich locker eigentlich, aus meinem Empfinden raus.
Auf jeden Fall, ja.
Von daher. Aber lieber Dirk, Thema Attribute, Lernpunkte. Möchtest du dazu noch was sagen? Kennst du es vielleicht aus anderen Spielen anders oder hätte es dir anders besser gefallen?
Ich fand es eigentlich in Ordnung. Ich habe ein Momentchen gebraucht dafür, auch komplett durchzusteigen, glaube ich. Ich bin per se, eine der Sachen, die mich bei Roleplay-Games tatsächlich abschrecken, ist, wenn ich zu tief rein muss in die Einstellung oder auch den Skilltree, um ansatzweise irgendwie damit klarzukommen. Das fand ich hier wirklich in Ordnung. Ich glaube, dass ich durchaus noch hätte, gerade was so Waffenverbesserungen angeht und so weiter, durchaus noch mehr hätte mir draufschaufeln können, aber ich fand es erstmal relativ intuitiv hier gerade. Und was halt spannend war, weil du gerade eben, ich hab direkt aufhorchen müssen, als du den Granatwerfer nanntest, wenn man zum Beispiel Granaten sich zügig hochgeskillt hat oder wenn man da seinen Fokus früh draufgesetzt hat, man bekommt sie ja noch gar nicht so fürchterlich früh, aber das war zum Beispiel für mich der Game Changer, weil wir vorher da waren, ab wann wurde es eigentlich einfacher. Mhm. Und Granaten haben so vieles einfacher gemacht. Ja, so viele Missionen, genau das Ding, einfach Gegner zusammen und dann mit der Granate rein und zack, Problem gelöst. Also ab dem Zeitpunkt, wo man einen guten Granatensupply hatte, das war für mich der Gamechanger tatsächlich. In Kombination mit dem gleich noch zu besprechenden Jetpack.
Das ist ja auch, kann man ja schon sagen, dass jede Fraktion ja auch so seine Waffengattung hat auf jeden Fall. Und dass da irgendwann, wenn so ein bestimmter Punkt überschritten ist, wenn man diese Waffe oder dieses Talent gemeistert hat, ob es jetzt Psi ist oder eben halt Schusswaffen oder Bögen oder Nahkampf, dann, wenn man sich halt wirklich drauf fokussiert, glaube ich, geht das auch ein bisschen schneller. Wenn man jetzt vielleicht zu sehr anfängt, so von allem ein bisschen was zu lernen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man sich auch gut verskillen kann. So ist zumindest mein Empfinden, gerade auch was Elex angeht. Wenn man das jetzt mit so einem Spiel wie Gothic 1 vergleicht, ich glaube, da kann man sich jetzt nicht wirklich verskillen. Ich weiß nicht, Jorgenson, korrigiere mich sonst, wenn du es anders siehst, aber ich glaube,
Gothic 1 auf jeden Fall nicht. Bei Gothic 2, die Nacht des Raben, kann man sich verskillen.
Auf jeden Fall.
Aber bei Gothic 1 und bei Gothic 2 Classic nicht. Bei Elex würde ich auch nicht wirklich von Verskillen sprechen. Also du kannst halt so skillen, dass du es schwieriger hast, aber am Ende hast du sowieso, glaube ich, fast alle Attribute ausgeglichen, weil viele Fähigkeiten fordern immer Attribute in den jeweiligen Bereichen und du musst irgendwie auf alles gehen.
Und da habe ich auch das Gefühl, also so richtig geil, ne, also so richtig komplett frei ist man irgendwie gefühlt nicht.
Ja, und da wünsche ich mir für Elex 2 auch so ein bisschen mehr Spezialisierung, weil das wird für mich auch den Wiederspielwert erhöhen, weil wenn ich immer auf alles gehe, weiß ich nicht. Und da würde ich mir lieber wünschen, dass ich, wenn ich zum Beispiel auf Schusswaffen gehen will beispielsweise, die es ja gibt, dann würde ich lieber, weiß ich nicht, Intelligenz und, weiß nicht, Geschicklichkeit oder so brauchen. Aber nur das dann. Und müsste aber nicht zusätzlich noch in andere Sachen Attribute einteilen, obwohl es gar keinen Sinn macht. Weil dann kann ich auch eine Nahkampfwaffe trotzdem benutzen. Also jeder Charakter kann eigentlich am Ende des Spiels alles.
Ja, genau. Du sagtest eben, Kurga, du hast mit den Klerikern hinterher trotzdem Bogen gespielt?
Nee, das war ich,
Ja.
Okay. Weil der Bogen einfach mehr Schaden gemacht hat als meine Energiewaffe.
Aber das gehört doch verboten.
Sowas. Theoretisch,
da
theoretisch
schon. Da muss man doch voll bestraft werden als Spieler.
Ja, vor allem, es wäre zumindest lustig, wenn ein NPC sagen würde, schenk mal den Bogen weg, was soll der Scheiß? Ne? Aber
Du Wurst.
Ja. Was halt komisch ist, du hast auch keine wirkliche Spezialisierung auf das Talent, zum Beispiel Schusswaffen, sondern da steht einfach Fernkampf. Und Fernkampf ist halt Bogen, ist halt Waffe, ist aber auch eine Speerschleuder von den Outlaws oder was weiß ich nicht alles, was es da gibt. Ne? Also es ist völlig egal und da wünsche ich mir auf jeden Fall für Elex zwar auch mehr Spezialisierung. Übrigens, nur als Info, wir gehen heute ein bisschen schneller durch die Themenbereiche durch. Es kommt sehr wahrscheinlich ein zweiter Teil vom Elex-Podcast, damit wir dann noch ein bisschen ins Detail gehen können. Aber heute haben wir nicht ganz so viel Zeit und deswegen
sputen wir uns. Wenn man schaut, eine Folge Elex-Podcast und wie viele habt ihr jetzt schon gemacht zu Gothic?
Also über 60. Und wir sind bei Gothic wahrscheinlich, da können wir schon fast fertig sein, aber selbst nach 60 Folgen kriegt man da bestimmt noch Themenbereiche zusammen, wo man noch mehrere Podcasts machen könnte.
Ja, und da könnte man immer noch von vorne anfangen und nochmal noch genauer auf Sachen eingehen.
Ja, genau. Aber weil du es gerade gesagt hast, steck den Bogen weg. Wenn man ja mit Technik rumhantiert in Goliath bei den Berserkern, da gibt es ja auch immer mal solche Kommentare so, steck die Technik weg oder immer diese Technik oder irgendwie so. Also da sind schon Details da und wo ich auch gerade nochmal das Thema mit dem Granatwerfer, wollte ich auch nochmal kurz was dazu sagen. Ich finde es halt ein sehr geiles Detail, dass wenn man das Ding auf dem Rücken trägt, kann man normal schnell noch laufen, aber sobald man das in der Hand hält, geht man nur noch sehr, sehr langsam. Ne? Und sowas finde ich halt auch super geil, dass wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich lerne jetzt immer mehr auf Stärke und dass man dann im Laufe der Zeit auch, wenn man, so, ich sage jetzt mal, solche Brücken übersprungen hat, dass man dann auch mit dem Granatwerfer in der Hand auch schneller laufen kann zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, inwiefern sowas groß umsetzbar ist oder verknüpfbar ist oder so. Da müsste man jetzt einen Developer wirklich mal fragen. So. Aber solche Details, sowas feiere ich ja immer total ab. In allen Rollenspielen, also jetzt nicht nur bei Piranha Bytes spielen, sondern wenn solche kleinen Details da sind, da schwärme ich immer in großen Maßen im Stream oder im Let's Play dann davon. Das wollte ich nochmal kurz mit erwähnt haben. Genau, jetzt habe ich glaube ich den Faden verloren.
Also du wolltest gerade...
Also generell...
Ja, oder? Nee, sag erstmal.
Ja, nur ganz kurz, also generell finde ich es halt schön, wenn in so einem Spiel die Sachen so kohärent miteinander verknüpft sind. Ne? Das macht die Immersion natürlich dann nochmal krasser und Da ist man ja... ich glaube, wir gehen heute nicht so auf die, in die Story. Das macht er dann nochmal in dem nächsten Teil vielleicht. Aber dass tatsächlich das... Also, dass man tatsächlich so viel Einfluss darauf hat, auch welche Charaktere überleben und welche nicht. Und dass sich das wieder auswirkt auf die Story, das ist schon... Ja. Das finde ich immer sehr beeindruckend und ich will gar nicht wissen, wie die Mindmap da vorher zu aussah, als man das irgendwann mal am Reißbord entworfen hat und so denkt, was ist womit verknüpft, was passiert im Fall das so, oh mein Gott.
Genau diese Sachen gab es ja auch schon bei Gothic, ne? Und das finde ich so faszinierend, ne? Dass man damals das schon hatte. Also ich frage mich, wie sie es damals gemacht haben. Das ist immer noch ein Rätsel. Weil nur als Beispiel, das habe ich auch mal in einem Video gezeigt, so, man hat ja so viele Möglichkeiten, mit der Stadtwache alleine zu interagieren am Anfang von Gothic 2. So viele Möglichkeiten, so viele Dialogoptionen, wenn du verschiedene Sachen vorher machst, verschiedene kleine Teilbereiche von NPCs, die du abklappern musst und dann hat er immer neue Dialogoptionen und das hat immer so viel, so ein Detailgrad. Weiß nicht, ob andere Spiele das überhaupt heute noch haben. Also, das ist unglaublich.
Gerade, was man über Dialoge alles machen kann. Man kann über Dialoge so viel Tiefe in ein Spiel bringen, so viel erklären und so viel Lore aufbauen einfach und Das war immer schon eine große Stärke von Piranha Bytes. Die Art und Weise, wie die Dialoge mit der Story verwoben sind und den Charakteren früher noch mehr, meiner Meinung nach, noch mehr Tiefe gegeben haben. Und ich denke, das wird auch in Elex 2 der Fall sein. Und man hat ja jetzt schon in der ersten Demo bei Gronkh gesehen, dass viele, viele Sprecher, die auch schon früher bei Piranha Bytes spielen dabei sind, auch wieder sprechen. Und das, finde ich, ist immer auch ein sehr großes Erkennungsmerkmal bei Piranha Bytes Spielen.
Ja, auf jeden Fall.
Also da steckt viel Arbeit drin, das finde ich auch. Also sowohl die geschriebenen Dialoge als auch das Vertonen, das ist schon an vielen Stellen sehr on point und sorgt natürlich für die Atmosphäre. Und das ist halt was, das ist aus den Gesprächen damals mit Björn, weiß ich das noch, der ja auch sich für den Soundtrack selbst verantwortet, ne? Also der da ja den ganzen Kram komponiert, was halt irgendwie auch insane ist, dass es aus einer Feder quasi kommt. Dann kann man, also da kriegt man ein Gefühl dafür, dass er so einen großen Fokus auf Atmosphäre legt, dass dann entsprechend auch gefeilt wird mal an solchen Dialogen, dass dann entsprechend der Aufwand hoch genug gefahren wird, diese ganzen Sachen aufzunehmen und im Zweifelsfall auch nochmal zu machen. Das haben sie damals, wenn ich mich nicht komplett irre, haben sie das erzählt, dass sie einen Teil für Elex aufgenommen hatten, den nochmal verwerfen mussten. Und dann wirklich nochmal so eine lange Studio-Session irgendwie eingeschoben haben.
Krass.
Mit den ganzen Sprechern, die dann reingekarrt wurden. Ich will jetzt auch keinen Blödsinn aus Gedächtnisprotokoll erzählen, aber ja, jedenfalls schließen die sich da ja wirklich dann irgendwie, keine Ahnung, 8 Wochen ein und dann werden diese ganzen Dialoge da runtergeknüppelt. Und das ist ja eine unfassbare Menge. Also wirklich unfassbare Menge.
Ja, ich glaube, da kann vor allem mein Kollege Jorgensen auch ein Lied wahrscheinlich darüber singen. Beziehungsweise wir sprechen ja auch für Gothic Mods immer wieder mal oder auch sehr viel. Macht auch immer schon sehr viel Spaß, das so zu machen und ein Teil der Welt zu werden. Und ich glaube, für die Sprecher, die schon in allen Piranha Bytes Spielen mitgesprochen haben, ich weiß zwar nicht, wie denen das geht, aber ich kann mir vorstellen, dass die sich da auch ein bisschen reinnehmen.
Ich meine, wenn es dein Beruf ist, hast du wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Bild dazu, als wenn du es so hobbymäßig machst, weil wir versuchen uns so hobbymäßig so als mit so kleinen Synchronarbeiten, gerade für die Gothic-Modding-Szene. Ne?
Ja,
ist ja schön, wenn man halbwegs brauchbares Audio-Equipment hat und dann da was vertonen kann. Das gibt ja so einer Mod auch gleich viel mehr Qualität einfach, ne?
Dazu schiebe ich gerne noch kurz ein. Damals das Intro auch von dem Trailer in Elex und in die Welt ist ja gesprochen von Raz, den viele jetzt hier auf Twitch vor allen Dingen kennen dürften, der da wirklich sehr viel unterwegs war, früher bei YouTube und zu der Zeit dort als Community Manager bei Piranha Bytes. Auch irgendwie eine total coole Nummer, dass das so hausintern dort einfach dann gemacht wurde. Dass man sagt, okay, wir haben hier eine Ressource, hier ist ein Sprecher irgendwie da, dem geben wir hiermit mal sozusagen eine Bühne.
Ja, ist cool.
Fand ich einen sehr coolen Move. Und natürlich, wenn man ihn persönlich kennt, war es natürlich noch mal mehr ein Gänsehautmoment, dann so in dieses Spiel reinzustarten. Wo man sich einfach denkt, wie geil ist es, dass Raz gerade spricht? Naja, es war schon irgendwie sehr schön.
Er hat auch die tiefe Stimme dazu. Also er hat auch die Möglichkeiten, die ein anderer vielleicht jetzt nicht hat. Aber hat auch gut gepasst. und hat es auch gut gemacht. Für die Leute, die wir jetzt gerade die Stimme vielleicht nicht im Ohr haben, guckt euch einfach auf jeden Fall das Intro von Elex 1 nochmal an, dann wisst ihr, was wir meinen. Genau.
Oder checkt Razertainment aus. Yes. Irgendwo im Internet.
Genau, genau. Ja, ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen, aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich würde jetzt nochmal den Schwenk.
Passiert ja bei Elex auch, passiert ja bei Elex auch regelmäßig, ja, dass man mal abkommt.
Ist halt wirklich so. Man geht mit einer Mission in die Welt irgendwie raus, denkt sich so, alles klar, ich gehe jetzt zum nächsten Weltenherz, check dort ab, ob alles in Ordnung ist und dann. Oh, warte mal, hier ist ja noch ein Bauernhof, der sieht verlassen aus. Ich guck mir das erstmal an. Oh, warte mal, hier ist noch ein Typ, der gibt mir jetzt eine andere Aufgabe. Das kann ich schnell dem Hermann noch so machen. Weiß nicht, bei Elex hat man das super, super so machen können, dass man einfach auch querbeet durch die Welt geht und alles Mögliche abklappern kann. Während man bei zum Beispiel bei Gothic 1 zum Ende hin war es halt enorm geradlinig. Und da hat man jetzt auch viele Punkte gar nicht mehr von der Spielwelt aufsuchen müssen. Aber bei Elex hat das irgendwie besser geklappt. Ich weiß nicht, Jorgen, so wie ist denn da deine Meinung dazu?
Okay, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil die Story von Elex ist auch sehr geradlinig. Wie sage ich das
gerade zum Ende hin, ne? Ja, auch zum Ende hin wird es auf jeden Fall enger.
Ja, vor allen Dingen, ich kann mich noch gut an mein erstes Elex-Gameplay damals erinnern beim Release. Ich habe es durchgespielt, aber ich habe halt so gespielt, dass ich mich so lange wie es ging keiner Fraktion angeschlossen habe. Weil das mache ich eigentlich immer so, wenn ich das erstmal ein Piranha-Bytespiel spiele. Ja, und dann war ich halt komplett overpowered, aber hatte immer noch so eine anfangs quasi so eine Standardkleidung. Aber war schon überall in der ganzen Welt, habe alles umgenietet, was ging. War richtig stark, hatte schon richtig starke Waffen, war aber keiner Fraktion zugehörig. Und als ich dann irgendwann meiner Fraktion beigetreten bin und die Hauptquest dann auch weitergegangen ist, dann habe ich gemerkt, dass ich innerhalb von, glaube ich, 2 Stunden dann in Kapitel 4 schon war. Also, das heißt, ich war irgendwie gefühlt 60 Stunden in Kapitel 1 und den Rest, war ich dann, also ganz schnell dann in Kapitel 4. Da habe ich ja gemerkt, okay, ich habe alles schon erledigt. Ne?
Aber, also zumindest auf die Art und Weise, wie ich es gespielt habe, vielleicht eben als nicht so ganz krasser Roleplay-Veteran, war, also, und das ist das, was ich eben schön fand, an vielen Stellen dann spätestens auch bei den Fraktionsmissionen für mich das Gefühl da, dass die Grenze zwischen Story-Mission und angrenzenden Sachen schon auch ein bisschen mal verschwommen ist. Ne? Also klar, dieses Erkunden ist dann eine Geschichte, aber zumindest war das mein Eindruck, dass ich dann an vielen Stellen die Sachen, weil ich sie vielleicht auch zum vorgesehenen Zeitpunkt gemacht habe, zum eher vorgesehenen, als wie es bei dir war, bei deinem Spielstil, dass sie sich sehr natürlich angefühlt haben an der Stelle. Aber ich kann den Punkt natürlich verstehen, also dass man dann, ist ja auch ein ganz netter Hack, irgendwie so ein Spiel dann auf die Art und Weise mal zu spielen und dann zu gucken, okay, wie sind die eigentlich rangegangen an die Gliederung und an das
Da würde ich mir für Elex 2 aber ganz klar wünschen, dass man Story-Fortschritt irgendwie anders aufbaut. Ich würde gerne einer Fraktion, also man müsste schon vorher irgendwie forcieren, dass man sich einer Fraktion anschließen muss. Das ist ja bei Gothic 2 auch der Fall oder bei Gothic 1. Sonst geht es ja auch nicht in Kapitel 2, wenn du keiner Fraktion angehörst. Und man muss in Kapitel 2 kommen, um weiterzukommen. Du kannst zwar auch so in die Welt, durch die Welt, aber es ist dann deutlich schwieriger als bei Elex. Bei Elex hast du so viel Spielraum, da kannst du machen, was du willst. Du hast so viele Nebenquests, die du machen kannst, um stark genug zu werden. Du kannst die Hauptquest komplett ignorieren. Bei Gothic geht das nicht so gut. Und mir fehlt das so ein bisschen, weil auch dieses, ich würde mir wünschen, dass man gerade die Fraktion viel mehr mit der Hauptstory verknüpft, weil bei Gothic 2 spielt es auf jeden Fall eine Rolle, ob du als Magier oder Paladin sprichst, die Leute gehen darauf ein, wer du bist. Bei Elex nicht wirklich. Die gehen zwar darauf ein, wenn du Berserker bist, dann sprechen die Leute darauf, dass du Berserker bist, aber sobald du dann Krieger bist oder Warlord oder so ein Erzberserker, juckt es halt keinen mehr. Also du hast zwar eine dicke Rüstung, siehst imposanter aus, aber wenn du das erstmal einen anderen Questgeber triffst, der spricht dich trotzdem mit, hey du Arsch an, ne? Ist ein bisschen
aber
schade.
Aber besser imposant aussehen als imposant haben, das sag ich immer.
Ja, die schlechten Wortwitze sind heute auf jeden Fall am Start. Das
tut mir wirklich sehr leid.
Ja, alles gut. Find ich übrigens sehr gut. Das meinte ich aber alles gar nicht. Also ich finde das schön, dass ihr das jetzt so aufgeschlüsselt habt nochmal. Auf jeden Fall können wir das so stehen lassen. Aber ich meinte mit meiner Frage vorhin eigentlich, in diesem Szenario, was ich beschrieben habe, ich gehe jetzt zu einem Ort, um eine Quest zu erledigen, aber lass mich zwischendurch ablenken von anderen Sachen, hat für mich aus meiner Sicht in Elex besser geklappt als in zum Beispiel Gothic. Also weil in Gothic hast du viel zielstrebiger spielen können, ohne dass man sich jetzt sehr groß von anderen weiteren Quests hat ablenken lassen, weil es vielleicht gar nicht so viele gab. Und das war jetzt die Frage eigentlich von mir, ob du das genauso siehst oder ob du jetzt der Meinung bist, dass das nicht so ist.
In Kapitel 1 auf jeden Fall, weil da gibt es genug Quests. Wenn du erstmal die ganzen Lager abklapperst, da kannst du dich voll ablenken lassen. Weil er sagt, ey, Mordrak, hey, komm doch mit zum neuen Lager. Und dann sagst du, oh Mist, eigentlich habe ich hier noch zu tun, aber ich gehe jetzt mal mit. Und dann bist du halt da und dann kriegst du da wieder 1000 Quests. So, und dann gehst du wieder zurück ins alte Lager, dann fällt dir aber auf, oder ist noch dieser Bal, hier, wie heißt der, Bal Parvis, der will mich noch zur Bruderschaft bringen. Gehst du mit dem mit, dann wieder ein neues Lager, wieder eine neue Quest. Das nimmt dann ab Kapitel 2 ab. Dann hast du dieses geradlinige ein, zwei Nebenquests, sonst Hauptquest eher und ab Kapitel 3 ist es dann ganz strikt Hauptquest.
Ja, okay. Deine Einschätzung dazu wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal haben. Sehr gut.
Ja.
Und zu dem Thema mit, jetzt habe ich wieder vergessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Faktion? Ja, hier, Elex 2, Zielstrebigkeit. Ich meine, gelesen zu haben, dass es in Elex 2 wohl möglich sein soll oder zumindest geplant ist, dass man komplett gildenlos spielen kann. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Und da war jetzt die nächste Frage an euch. Wie seht ihr das? Also, ist das für euch cool, dass man sagen kann, okay, ich würde auf jeden Fall versuchen, gildenlos zu spielen? Oder sagt ihr eher, so wie ich zum Beispiel, ich fände es aber schon geiler, irgendwie ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft zu haben? Was ich also, Dirk vielleicht fange, oder Jorgen, so ja, fang du vielleicht erstmal.
Ich geb gerne erstmal ab.
Okay. Ja, okay. Also ich finde das tatsächlich mal gut. Es wäre ein neuer Schritt. Das hat Piranha Bytes so noch nicht gemacht. Ne? Es gab es immer mit Mod schon solche Möglichkeiten, mal gildenlos zu spielen. Aber man hatte ja trotzdem die Standarddialoge. Und das wäre mal interessant, weil das passt ja auch zu Elex. Wir haben ja den Story-Trailer alle gesehen. Elex ist ja so ein bisschen Elex 2 ist ja so, dass Jax dann ein bisschen ins Exil gegangen ist und will dann irgendwann die Leute warnen, aber keiner will auf ihn hören. Und dann passt das ja zu ihm, dass er so ein Eigenbrödler ist, ne? Dass er sagt, hey, ich mache jetzt alles auf eigene Faust, ich brauche die Fraktion nicht. Wenn man es will, kann man sich den anschließen, aber man kann es auch auf eigene Faust machen. Und dann wäre es interessant zu sehen, ob er sich dann selber Ausrüstung craftet oder vielleicht anderweitig irgendwo Hilfe bekommt. Was für Waffen kann er benutzen, welche Fähigkeiten kann er lernen, für mich wäre das auf jeden Fall sehr interessant und das wäre auch für mich als Spieler dann, hätte einen sehr hohen Wiederspielwert, weil ich wüsste, hey, ich kann allen Fraktionen beitreten, aber dann habe ich noch die Möglichkeit, ich kann ihn sogar als Gildenloser spielen. Also mir würde es gefallen.
Also sehr schwer zu entscheiden. Der erste Impuls aus der alten Journalisten-Ära heraus, überparteilich, finde ich eigentlich auch nicht schlecht und irgendwie so alleine gegen den Rest, also schon auch reizvoll. Es muss nur aus meiner Sicht dann auch, wie du es eigentlich gerade schon gut beschrieben hast, auch so ein bisschen Sinn ergeben, ne? Dass man sagt, man knüpft es an die Story an, er fühlt sich auch nicht zugehörig oder ist entsprechend, vielleicht eben als Gildenloser wird er natürlich auch nochmal anders angesehen, also im Sinne von, sonst haben die alle eine Einschätzung zu jemandem, der einer Fraktion zugehört, ja, und wie ist die Einschätzung zu jemandem, der nirgendwo zugehört? Ist das eigentlich nochmal, ist man nochmal mehr aussätziger? Was ist eigentlich dann so, ne, die Sicht der Leute auf mich kriegen, und das ist die Frage, kriegen die das hin, dass man dieses Gefühl dann bekommt, so aussätziger zu sein? Wenn das der Fall ist, wäre ich erstmal bei dir, finde ich das super spannend. Ja. Ich finde es super brutal, mich entscheiden zu müssen für so eine Fraktion übrigens. Also aus meiner ganz persönlichen Sicht, es ist das Allergrausamste. Und ich kann, also zu 100% würde ich in so einem Spiel immer vorher sichern, um nochmal potenziell genau an der Stelle weitermachen zu können. Weil es belastet mich wirklich. Und so heißen dann die Spielstände auch, ne? Also wird dann natürlich umbenannt und so weiter. Aber ich finde es dann manchmal auch ganz okay zu sagen, dir wird sowas aufgedrückt und eine Entscheidung quasi aufgezwungen ab einem bestimmten Punkt. Also wie gesagt, aus meinem persönlichen Punkt finde ich es in Ordnung.
Ja.
Ich werde dann gern entmündigt.
Also was ich auch an dem Punkt mit der gildenlosen Gilde, wollte ich jetzt schon sagen, also als Gildenloser zu spielen gut fände, das hat Jorgen so gerade schon angesprochen, wenn dann mehr der Fokus auf das Crafting von Rüstungen und Waffen liegt. Also gerade, weil man ja eben nicht diese Vorteile in der Gemeinschaft genießt, dort die Rüstungen zu bekommen, dass man dann selber die Möglichkeit hat, durch gutes, forciertes Crafting halt sich auch selber coole Rüstungen bauen zu können. Da muss man natürlich immer abwägen, so, okay, wie ist es machbar, wie ist es möglich? Vielleicht gibt es auch freie Lehrer in der Welt, die einem das beibringen können. Ich denke dabei Gothic 2 zum Beispiel an G-Start, der so, der theoretisch beibringen könnte, wie man eine Crawler-Platte baut oder wie Wolf das beibringen könnte aufgrund der guten alten Zeiten so. Und dann hätte ich es auch cool gefunden, wenn der Held sich selber so eine Crawler-Plattenrüstung bauen könnte, theoretisch als Gildenloser. Und wenn man sowas in der Richtung irgendwie auch in Elex 2 implementiert, dass es Charakter gibt, die auch Eremiten sind und für die man dann Aufgaben erfüllen kann und die einem das dann beibringen, dann stelle ich mir das auch sehr gut vor. Also wenn man dann coole individuelle Rüstungen hat, die es sonst nirgendwo in der Spielwelt gibt, weil das ist halt die Sache. Wenn man natürlich einer Gemeinschaft beitritt, dann hat man vielleicht eine coole Rüstung, aber man ist halt Teil der Gemeinschaft und ist jetzt nicht mehr individuell. Also das für Spieler, die halt eher mehr so diesen Aspekt betrachten, ist es dann, kann das die Entscheidung vielleicht erleichtern. Wie gesagt, ich persönlich, ich finde es geil, bei einer Gilde dabei zu sein, ein Teamgefühl oder ein Kollektiv sich entwickeln zu lassen und dann im Sinne dieser Gemeinschaft zu handeln. Aber ja, ich würde definitiv auch versuchen, mal einen Durchgang gildenlos zu spielen, definitiv. Also, das wäre schon eine neue Erfahrung wahrscheinlich. Mir fällt auch vor allem kein anderes Spiel ein, wo man gildenlos spielen kann. Außer vielleicht Skyrim, oder?
Ja. Doch, ich glaube, es gibt viele Rollenspiele, wo, also gerade die Elder Scrolls-Titel, du hast viele optionale Gilden, in denen du dich anschließen kannst.
Genau. Aber
ich glaube, die Hauptquest ist auch unabhängig von den Gilden, sowieso.
Ja, richtig. Ne? Aber Piranha Bytes war das ja natürlich nie der Fall. Weiß ich, vielleicht bietet Elex 2 ja die Chance, diesmal die Story so zu bauen, dass sie halt eben unabhängig von den Gilden ist, vielleicht.
Mir würde es ja auch mal gefallen, wir hatten ja schon mal in anderen Podcasts, wenn die Story sich auch nach der, also je nach Fraktion auch ändert.
Ja,
weil
ja.
Dann hätte man noch einen höheren Schwierigkeitsgrad, Wiederspielwert. Und
ja, das klar.
Und dann würde man sich richtig freuen. So, der eine sagt, hey, ich habe jetzt als Kleriker gespielt, und der nächste sagt, boah, ich war Outlaw, aber ich habe nicht nur ein anderes Ende als du, sondern meine ganze Story. Ich habe ganz andere Hauptquests als du. Ja, das wäre ja cool. Ist natürlich ein Riesenaufwand.
Klingt nach einer Riesenaufgabe. Mhm. Ne?
Ja, aber.
Dafür, dass es nur gefühlt vielleicht nur ein Drittel oder Viertel der Spieler erlebt, dann so einen riesen Strang zu bauen. Aber klar, wie gesagt, Wiederspielwert, klar, ist ein Thema.
Also ich meine, für Leute, die, ich habe ja jetzt Elex, also seitdem es draußen war, neulich hatte ich es ja nochmal in einem Let's Play, da habe ich es dann nochmal durchgespielt als Berserker. Das habe ich jetzt als letztes gemacht. Ich hatte sonst die anderen beiden Fraktionen. Und ich weiß, dass ich Elex 2 auch mit den Jahren auch irgendwann mit jeder Fraktion durchspielen werde. Das ist so ein Ziel von mir, weil ich dann weiß, okay, ja, erstmal spielst du beim Release und dann lasse ich ein Jahr vergehen und dann spielst du vielleicht nochmal. Ne?
Also eine andere Gilde.
Mit einer anderen Gilde. Und das, wie gesagt, bei Gothic ist das ja auch der Reiz, warum man immer mal wieder Gothic spielen kann, immer mal wieder andere Entscheidungen treffen, weil man die anderen Gilden hat. Und wenn man da noch andere Quests hätte, das gibt es ja teilweise auch. Ne? Es gibt ja so Quests, die man nur bekommt, wenn man in einer bestimmten Gilde beitritt. Aber das ist nicht das Gleiche, als wenn die Fraktion noch wirklich Auswirkungen auf die Hauptquest hätte. Ne?
Spannendes Thema. Also gerade in Bezug auf Game Design, Aufbau, Struktur einer Geschichte, ob das und wie das parallel möglich wäre und so. Das wäre vielleicht auf jeden Fall nochmal ein cooles Thema, wenn wir einen Entwickler nochmal da hätten, der sich gerade in diesem Bereich Erfahrung hat. Das würde mich auch sehr interessieren.
Ja, Björn selbst hätte ich gerne mal da.
Ich hätte Björn auch super gerne selbst da. Gucken wir mal, ob es was wird. Aber Elex finde ich Story, großes Thema, aber wird man wahrscheinlich nochmal in einem Part 2 besprechen.
Wir müssen aber auch viele Punkte, die wir jetzt schon angegangen sind, nochmal auf Part 2, da müssen wir auch noch drauf eingehen, weil wir haben so viel übersprungen, ne? Weil alleine beim Kampf, alleine bei Quests haben wir fast gar nichts zu einzelnen Quests oder so gesagt, oder beim Schwierigkeitsgrad haben wir, glaube ich, ganz gut drüber gesprochen, bei Kampfsystem haben wir auch so viele Sachen, wir haben nicht wirklich über das Magiesystem gesprochen, sondern nur angegriffen und über Fernkampf, Nahkampf und über alles Mögliche haben wir, also wir haben alles irgendwie angekratzt. Ich glaube, man könnte fast schon, wir sprechen noch Elex Podcast Nummer 2 komplett für Elex, weißt du? Weil Elex ist so riesig einfach.
Naja. Und das Jetpack, Leute, ja, Jetpack. Auch noch nicht, wir haben es zweimal, glaube ich, angerissen und das ist ja, also mit eins meiner Lieblingsfeatures.
Ja komm, da reden wir jetzt über das Jetpack.
Mal das Jetpack, genau, richtig. Erstmal so, Ersteindruck von dir, Dirk, Jetpack.
Ersteindruck vom Jetpack. Also ich habe tatsächlich vorher auch, ich überlege gerade, nicht besonders viele Spiele gespielt mit einem Jetpack. Ich habe das Jetpack geliebt in GTA San Andreas. Da war das so das erste Jetpack, an das ich mich erinnere. Und das war schon an vielen Stellen sehr OP. An einigen Stellen war das ja auch da nicht möglich, dann das Jetpack zu holen. Aber es gab so ein paar Missionen, die man damit richtig fies hacken konnte. Und es war schon sehr krass. Und auch das ist ein Thema gewesen. Björn hat darüber geredet, wie, also vor was für eine Herausforderung einen das natürlich setzt, was das Level und auch Questdesign angeht, wenn man plötzlich so eine wirklich überkrasse Möglichkeit hat, eigentlich alle Bereiche der Karte zu erreichen. Mhm. Also das ist ja was einfach normalerweise sich super easy machen lässt. Da kommt irgendwo entweder eine unsichtbare oder halt meinetwegen auch eine sichtbare Wand und es geht nicht weiter. Und das Jetpack hat das an sehr, sehr vielen Stellen, konnte man das umgehen. Und sowas triggert mich sehr, das dann auch zu probieren und ich finde es sehr, sehr spaßig, da mich drauf einzulassen. Guck mal, es klingelt das Telefon hier bei uns im Büro gerade. Nice, mal gucken, ob jemand dran geht.
So geht's mir auch immer im Büro. Aber Thema Jetpack, also ich muss sagen, ich hatte zuvor noch nie ein Spiel gespielt, wo man irgendwie ein Jetpack benutzen kann. Zumindest erinnere ich mich jetzt nicht dran. Deshalb war das für mich ein ganz neues Thema, als ich erfahren habe, dass es ein Jetpack in Elex geben wird. Bin ich erstmal mit gemischten Gefühlen daran gegangen. Ich wusste schon vorher, okay, Elex geht in eine andere Richtung als ein klassisches Fantasy-Rollenspiel. Aber war jetzt nicht verschlossen oder so, aber ich hatte natürlich meine Skepsis gehabt. Und im Endeffekt muss ich sagen, dass ich auch heute, wenn ich noch Elex spiele, das Jetpack gar nicht so sehr verwende, um die Welt zu erkunden, sondern ich verwende es eher, um eine Möglichkeit im Kampf zu finden, zu fliehen aus heiklen Situationen.
Ja,
Gerade um schnell irgendwo abzuhauen oder Platz zwischen mir und meinem Gegner zu schaffen. Aber ich habe auch viele Game-Durchläufe gesehen, da nutzen Leute das Jetpack ja quasi ausschließlich, also immer, um die Welt zu erkunden und bestimmte Bereiche zu erreichen, wo es vielleicht noch was versteckt gibt, ne? Irgendwie ein Skelett mit einem Trank oder eine Waffe oder so. Aber ich bin tatsächlich eher mehr so konservativer Roleplay-Spieler. Ich laufe eher durch die Welt als das und guck mir alles klassisch an, so, anstatt mir jetzt den höchsten Punkt irgendwo auf der Map zu suchen und dann von Punkt zu fliegen irgendwie. Aber das ist ja auch immer so eine Geschmackssache, wie man das halt haben möchte. Aber ich finde es gut, dass du das so auch für dich neu nutzen konntest oder anders nutzen konntest. Ich weiß nicht, Jorgensen, wie war es denn
bei... Ganz, ganz kurz, aber mindestens auch im Kampf, ne? Ich will da noch drauf eingehen, weil du gerade sagtest, dass Leute das dann nutzen oder dass du es nutzt, um Abstand zu gewinnen. Stichwort Higher Ground ist natürlich das absolute, also sowieso immer für Kampf eine gute Positionierung, irgendwie über dem Gegner zu sein. Und gerade bei Gegnern, die dann nicht zurückschießen können oder so, da dann plötzlich einfach Höhenmeter zu gewinnen und sich irgendwo zu positionieren, wo ich dann wieder, da kommen wir wieder zu den Granaten, einfach frech da irgendwie reinbuttern kann. Das ist schon an ein paar Stellen auch ein bisschen OP, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich fand's richtig gut.
Wenn man auch aus der Luft einfach ein paar Handgranaten droppt, so auf den Boden. Oder du schwebst einfach über den Boden, lässt ein paar Handgranaten droppen und guckst dir das Spektakel an, so gerade wenn du umzingelt bist oder so. Da kann man schon, taktisch hat man da schon echt gute Möglichkeiten. Ich weiß nicht, Jorgensen, wie hast du denn das Jetpacks erstmalig erlebt? So, warst du eher überzeugt oder eher so,
Nö, also ich war von Anfang an überzeugt und ich bin es immer noch. Und ich freue mich auf die Jetpack-Verbesserungen in Elex 2, wo man da auch ein bisschen geradliniger nach vorne preschen kann mit dem Jetpack und nicht nur hochfliegen kann. Das stelle ich mir sehr großartig vor. Ne? Man wird sehen, wie sich es dann letztendlich im Spiel dann zeigen wird, ne? Wann man dann diese Möglichkeit bekommt, ob das nicht komplett overpowered ist, weil man ja wirklich dann noch schneller von Kämpfen weg kann, ne? Als ohnehin schon. Aber also ich habe es auch immer zum Erkunden benutzt, weil ich habe gedacht, okay, da ist zum Beispiel so eine alte Fabrikhalle, ich wäre jetzt aufs Dach, ne? Und dann fliegst du eben aufs Dach, guckst was auf dem Dach, dann gehst du in die nächste Etage, kannst überall von der Seite auch durch so ein Fenster rein, das hat mir sehr gut gefallen. Und was mir auch mit am besten gefallen hat, ich bin irgendwo auf einem hohen Berg und denke mir so, aber ich wäre jetzt in der geraden Luftlinie zum Questgeber und ich kann es machen, weil ich das Jetpack habe. Ich kann einfach nämlich da runterspringen und unten heile ankommen, ne? Und bei Gothic müsste ich jetzt einen großen Bogen rumgehen und irgendwie den Berg runterrutschen.
Oder runter, wie bei Gothic 3 runterrutschen oder irgendwie Sprungglitschen oder so.
Aber bei Gothic 1 gibt es ja diesen Sprungglitch, wo man in der Luft blocken kann und dann kriegst du ja auch keinen Schaden.
Das genau. Ist, ja. Richtig. Aber gerade nochmal, was Erkundung angeht, mir fällt zum Beispiel eine Szene oder eine Stelle ein, bei Jacks Leuchtturm in Tavar an der Küste, da gibt es ja auch so eine Art Challenge-Parcours, wenn du mit dem Jetpack da hochspringst, den Turm hochspringst. Da gibt es ja keine klassische Leiter oder so, sondern du musst halt verschiedene Plattformen da hochspringen. Und ich weiß noch, an einem Abend, das war eine schöne Feier, auf der ich war, und ich komme nach Hause und habe mir gedacht, komm, jetzt mach nochmal ein bisschen Elex so im Rahmen der Möglichkeiten. Und es war wirklich schwer für mich, auf diesen Turm hochzukommen. Ich habe es dann irgendwie nach einer Viertelstunde, glaube ich, aufgegeben und am nächsten Tag in besserem Zustand dann geschafft. Aber das fand ich zum Beispiel auch sehr cool, dass man solche Kleinigkeiten, das sind ja im Grunde schon wirklich kleine, wie nennt man das, Jump'n'Runs im Grunde so ein bisschen, auch in die Spielwelt mit verbaut, so als kleine Challenges. Sowas finde ich auch mal sehr geil.
Das gibt es auch sehr häufig im Spiel und da ist es, glaube ich, bei dem Leuchtturm sogar für eine Quest, aber bei, also es gibt ja diese Strommästen, die sich durchs ganze Land ziehen und überall da oben sind so Plattformen, da kannst du auch hinfliegen und da findest du da auch was. Also es braucht auch kein Schwein, es ist komplett optional, aber die haben da trotzdem was hingelegt. Und dann ist es krass, das zu sehen. Also das ist bei den Piranha Bytes Welten immer großartig. Du läufst da durch und du findest wirklich überall was.
Da gibt's so wichtig, die Spieler zu belohnen, finde ich, für Neugier. Gerade wenn man wenn man Open-World-mäßig unterwegs ist und dann auch noch so ein bisschen mit so einem Jetpack zum Beispiel Möglichkeiten schafft.
Ja.
Man muss da belohnen. Es ist so frustrierend einfach, wenn man dann irgendwo ein Berg ganz erklimmt und dann ist nichts da. Das ist schon traurig eigentlich. Aber das machen sie, da sind sie sehr
hinterher. Sind sie sehr groß. Auf jeden Fall hinterher, ja. Ich weiß, da gibt es irgendwie so eine Militärbasis nördlich von Goliath und da ist auch so ein Windrad und da oben ist einfach ein Campingstuhl und ein Campingkocher und so.
Der heißt sogar Angeberstuhl,
wenn du den genau, meinst. Richtig, genau. Und da fragt man sich so, okay, erstens mal, wie ist das Zeug da hochgekommen? Und zweitens mal, gut, dass hier keiner ist und ich kann es nutzen. Das ist super. Ja, also sowas finde ich auch immer sehr detailreich und sehr geil und ich gehe auch schwer davon aus, dass das in Elex 2 mit der gleichen Liebe zum Detail dann vorkommen wird und wir haben das ja auch öfters mal immer schon erwähnt, völlig egal, was Piranha Bytes eigentlich veröffentlicht, wir beide sind Leute, die das sich auf jeden Fall holen, weil es einfach von Piranha Bytes ist. Ne?
Vorbestellt ist und einfach da ist jegliche Unterstützung, da wird jedes Spiel gekauft, auch in verschiedenen Varianten, ich habe Gothic also mehrmals als CD und halt dann auch bei GOG und bei Steam. Ich weiß gar nicht, warum ich es bei beiden habe.
sicher.
Ja. Und ja, da ist die Unterstützung auf jeden Fall da, weil da werde ich nicht enttäuscht. Da werde ich vielleicht in kleinen Teilaspekten enttäuscht, aber eine ganz riesige Enttäuschung hatte ich bis jetzt noch nie. Ich hatte immer mit den Piranha Bytes Spielen Spaß. Selbst wenn sie weggegangen sind vom Ursprung, so wie Risen 2 oder 3, ich hatte trotzdem Spaß mit den Spielen.
Ja.
Das war immer gegeben.
Thema Jetpack, also wie gesagt, ich freue mich auch auf den zweiten Teil, auf die Verbesserung und dass man eben auch so straight fliegen kann. Und was ich auch noch gerade sagen wollte, noch abschließend, also vielleicht nicht abschließend, aber zu dem Thema Kämpfe mit Jetpack. Es gab ja schon Reviews oder schon Videos von Zeitschriften auf YouTube, die auch gezeigt haben, dass dann auch die Gegner, die Luftkämpfe werden interessanter werden auf jeden Fall. Denn in Elex 1 war es ja meistens nur so, dass die Viecher dann irgendwas hochgespittet haben und du musstest ausweichen oder wurdest abgeschossen, aber diesmal soll es ja auch Gegner geben, die ja dann mit dir in die Luft aufsteigen und dann kann man sich auch in der Luft bekämpfen. Das wird auch nochmal eine echt spannende Sache, finde ich, weil da bin ich sehr gespannt, wie man das actionreich, aber flüssig, ne, Dirk, Thema smoothes Kampfsystem, wie man das umsetzt. Aha. Kampfsystem in der Luft, also da bin ich auch sehr gespannt drauf, was es da für Möglichkeiten gibt. Das wird, glaube ich, ziemlich wild, die Nummer.
Ja.
Ist auf jeden Fall viel, viel Potenzial, auf jeden Fall es da auch zu versemmeln. Ja, das stimmt. Aber ich finde es geil, dass man es trotzdem wagt.
Da muss ich auch sagen, das kenne ich aber auch. Aus wie vielen Spielen gibt es denn bitte Luftkämpfe? Gerade in so einem RPG. Wüsste ich jetzt gar nicht auf Anhieb. Wo gibt es denn Luftkämpfe?
Also man kann bei Divinity 2 Ego Draconis, kann man sich in einen Drachen verwandeln und in der Luft auch gegen andere Flugkreaturen kämpfen, aber da bist du halt ein Drache und kein Mensch. So, da schießt du halt Feuerbälle oder machst so Schwingschläge oder sowas.
Das gibt es in mehreren Spielen, dass man als so ein Drache oder sowas, ne? Aber wirklich so mit deiner Spielfigur selbst in die Luft fliegen, also man kennt das halt nur, vielleicht bei Fallout gibt es zum Beispiel auch ein Jetpack, was man sich an so eine Powerrüstung bauen kann. Da kannst du auch hochfliegen, aber auch nicht in der Luft kämpfen. Ne? Also das wäre wirklich schon großartig. Das hat ja schon so richtig so ein Iron Man Superhelden-Feeling dann.
Stimmt. Oder das ist für mich halt so wirklich ein Sci-Fi-Thema eigentlich. Aber wie gesagt, Piranha Bytes schafft den Spagat schon in gewisser. Bei Elex 1 wurde der Spagat ja schon geschafft. Fantasy, mittelalterliche Fantasy, Sci-Fi und so Nachapokalypsen-Bereich quasi in einer Spielwelt zu vermengen. Das ist schon eine große Kunst, finde ich. Und ich glaube, das haben sie auch ganz gut gemacht. Klar, sicherlich gibt es immer Punkte, die man kritisieren kann, aber unterm Strich denke ich, die Verkaufszahlen lügen ja auch nicht. Und unterm Strich kann man sagen, dass das total gelungen ist. Und ich glaube, jetzt, wo man diesen Spagat geschafft hat im ersten Teil, fällt es, glaube ich, auch einfacher, sowas vorzuführen für einen zweiten Teil. Wobei es heißt ja immer, dass ein zweiter Teil immer größere Herausforderung ist als der erste Teil. Ich weiß nicht, Dirk, du hast ja schon gerade auch redaktionstechnisch auch ein bisschen was schon gesehen. Würdest du das unterschreiben, so eine Aussage, oder würdest du das ganz anders sehen?
Also ich glaube, dass das tatsächlich, also wenn man jetzt so von Kunst spricht, dann sind viele Künstler unterwegs, genau wie mit Musikern, die auch sagen, das zweite Album, das ist irgendwie das Schwerste. Mhm. Oder und ich kann mir vorstellen, dass es bei Videospielen ähnlich ist, aber auch gerade was du sagtest, diese Vereinbarkeit dieser verschiedenen, eigentlich, also thematischen Genres, ich glaube, dass das für Piranha Bytes damals ein richtiger, das war fast ein bisschen Befreiungsschlag, ja, aus diesem, also dass man sagt, ich befreie mich aus dem Fantasy-Korsett und kann einfach plötzlich ganz andere Sachen machen. Und das, ich finde das weiterhin, also ich glaube, ich kaufe denen das extrem ab, dass die sich einfach da ausleben wollten und Bock hatten, das so zu machen.
Ja.
Und das merkt man dann dem Spiel an vielen Stellen auch an. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Bock weiterhin da ist oder war. Ich meine, sie haben dann für Elex 1 ja eine sehr, sehr lange Promophase gemacht, die sich auch wiederum ausgezahlt hat. Ne? Wir haben ja schon über die Verkaufszahlen jetzt ein, zweimal gesprochen. Die kamen nicht von ungefähr. Auch die Promo irgendwie über ein Jahr lang auf allen Events und auf allen Sendern und Kanälen aufzutauchen, das macht sich bemerkbar. Und dann aber danach auch mal wieder zu sagen, boah, jetzt entwickeln wir wieder ein Spiel. Jetzt setzen wir uns mal wieder hin und schreiben eine Story. Ich kann mir vorstellen, dass das dadurch, alleine dadurch dann schon wieder so der Hunger da war, dass es dann vielleicht denen nicht unendlich schwer gefallen ist. Aber wäre ich auch sehr neugierig. Und also wenn da ein Gespräch demnächst mal stattfindet zu Elex 2 mit denen, werde ich das mit sehr großer Sicherheit nachfragen.
Ich fand es sehr spannend. Ich war auf der Gamescom 2015 gewesen und da hatte Piranha Bytes auch einen eigenen Stand gehabt. Das war damals noch Nordic Games. Und da gab es auch gar kein Gameplay-Material zu sehen. Es gab nur Screenshots. Und ich fand das schon damals so ultra spannend, weil Björn und Jenny und Harry Iken und Amadeus, die standen auch auf der Bühne und haben dann so Fragen beantwortet, einfach von den Leuten, die da waren und sich das reingezogen haben. Und nicht nur für T-Shirts da waren, die dann auch in die Menge geworfen wurden. Ich habe übrigens immer noch eins, das halte ich in Ehren. Und damals war es schon super spannend zu sehen, wie solche Autofracks in so einem waldigen Gegend liegen oder so ausgebrannte Häuser, die aber sehr modern wirkten und so. Das war für jemanden, der sich jetzt wirklich nur auf dieses Fantasy-Mittelalterliche bezogen hat, sehr schwierig zu erfassen, aber auch, es war eine große Neugier dabei und das weiß ich auch noch. Und ich habe, das gab damals ein Piranha Bytes Community-Treffen am Rhein. Und da hat jeder ein Artbook bekommen, der dort war, unterschrieben. Auch ich habe das Artbook auch immer noch da und in diesem Artbook sind halt so ganz viele Rüstungen zu sehen, Waffen zu sehen, Monster zu sehen, die sehr, sehr futuristisch aussahen und ich fand das total spannend und war damals schon extrem angefixt und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, wo die erste Ankündigung stattfand, nämlich dieser erste Screenshot, wo man diesen Krieger mit dem schwarzen Mantel sieht, mit diesem Schwert auf dem Rücken in dieser düsteren Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht im Kopf habt, aber ich blende das vielleicht mal hier ein jetzt für die Leute, die auf YouTube gucken. Blende ich das jetzt mal ein. So, das hat mich schon total abgeholt. Es war nur ein Wallpaper, es war nicht mal ein Screenshot, es war ein Wallpaper und das hat mich aber so abgeholt schon, dass ich dann auch total angefixt war. Und ja, mindestens zwei Jahre ging das eigentlich, die Promophase, ne? Also es ist schon 17 wurde es veröffentlicht.
Ne? Ich wollte gerade sagen, also das eine Jahr war halt richtig, also von 16 auf 17, das glaube ich, das war so die High Phase. Ja, ja. Aber ja, voll und ganz, also sind 15 damit schon unterwegs gewesen und seitdem eigentlich nie so richtig mehr pausiert.
Genau, ja.
Ne? Also sie waren eigentlich die ganze Zeit dann irgendwie, nachdem das Ding so draußen war, nenne ich es mal, oder die Ankündigung da war, dann sind sie eigentlich damit die ganze Zeit unterwegs gewesen. Und das ist schon, also wesentlich über dem Durchschnitt, glaube ich.
Ja.
Von so einem Titel.
Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, Jörg, so möchtest du noch was dazu sagen?
Nee, ich höre euch zu und ich kann das alles nur bestätigen. Also ich könnte jetzt nichts sagen, was jetzt nicht schon gesagt wurde.
Okay. Ja, dann würde ich vielleicht auch sagen, kommen wir langsam zum Ende. Wir haben heute viele Themenbereiche angesprochen. Wie gesagt, es wird wohl auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geben. Ob mit oder ohne Mindestens. Dirk. Mal gucken. Dirk, aber wir danken dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein. Also uns hat es, also mir auf jeden Fall, großen Spaß gemacht. Ich denke, Jorgensen auch. Ja, und natürlich auch ein Dankeschön an dich, lieber Jorgensen, wieder mit fürs Dabeisein und fürs mit Einmischen. Das freue ich mich immer besonders drüber. Und ja.
Ich danke auch recht weltenherzlich.
Das war das beste Wortspiel heute.
Wobei, imposant fand ich eigentlich auch nicht. Aber gut, okay.
Jeder hat, also ist okay, man kann auch ein bisschen einfacheren Humor haben. Ja, das ist
nicht, haben wir aber auch. So macht dir keinen Kopf.
Also ich finde...
Ich habe, vielleicht dazu noch kurz, wir haben damals, als das rausgekommen ist und wir die Late Night gemacht haben, haben wir uns ja so diversen Kram überlegt zu Elex, weil wir halt wirklich auch Bock hatten, das zu zelebrieren, als Björn da war, und haben halt unter anderem zwei Songs dazu gedichtet.
Oh ja.
Also wer sich die angucken möchte, gibt es auch noch auf YouTube. Ich glaube, die beste Variante oder der bessere von den beiden war eine textlich abgewandelte Version von den Toten Hosen, Hier kommt Alex, auf Hier kommt Elex. Und es ist wirklich sehr schön, wie Björn dann ab dem zweiten Refrain spätestens auch mit einsteigt immer und mitsingt. Und da sind wir textlich auch, also der Text ist, glaube ich, echt ganz gut, gut gelungen. Guckt es euch gerne mal an. Ich kann es empfehlen, mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich kam aber gerade drauf, weil wir uns am Anfang fürs Stand-up der Sendung so ganz viele blöde Elex-Witze überlegt haben, die wirklich auch so retrospektiv, ich habe mir das irgendwann nochmal angeguckt, so ein quasi Stand-up, wirklich nicht so lustig. Also es ist schon auch krass, also wenn man mit Wortspielen so auf Teufel komm raus versucht zu interagieren, manchmal gar nicht so leicht, deswegen bin ich Fan von spontanen Eingebungen.
Ich wünschte mir, ich wäre im Alltag manchmal so schlagfertig, solche Dinger zu bringen. Also ich beneide Menschen, die das aus der Kalten können, mit Wörtern zu spielen und das in ihren Alltag mit einzubauen. Aber ich feiere sowas immer. Ich habe auch einen sehr flachen Humor. Je flacher, desto besser. Und von daher, also mich holt man mit sowas immer ab. Egal, ob ich jetzt irgendwo Zuschauer bin oder Zuhörer oder wie ich hier im Podcast mitspreche. Also von daher, da bin ich immer dabei.
Wenn ich wenigstens das beisteuern kann.
Nein. Auf jeden Fall.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch auf jeden Fall auch für die Einladung und die nette Gastgeberschaft.
Immer gerne. Und vielleicht bist du ja nochmal da, Ingo.
Ja, würde ich mich tatsächlich drüber freuen, ja.
Sehr gern, sehr gern. Ja, von meiner Seite aus war es das. Ich übergebe das Schlusswort oder das vorletzte Wort an meinen Kollegen Jorgensen.
Ja, es ist alles gesagt fürs Erste. Ein zweiter Teil vom Elex-Podcast kommt. Und ja, Dirk, du hast das Schlusswort als Gast.
Ehrlich? Dieser Druck?
Kriegst du hin.
Da weiß ich nicht, ob ich damit umgehen kann.
Noch einen schlechten Wortwitz gesagt. Raus.
Ja, genau. Genau, mach doch mal einen Witz. Warte, du bist doch Maurer, bau mir doch mal schnell ein Haus.
So ist das. Du bist doch Entertainer, los, jetzt entertain uns.
Ja, genau, dann mach doch mal einen Witz. Nee, gibt keinen Witz mehr, aber ich habe ja gerade schon Danke gesagt. Mehr fällt mir eigentlich ein. Ich hoffe, es hat auch zum Zuhören Spaß gemacht. Und viel Spaß dann allen, falls ich nicht dabei sein sollte mit der zweiten Folge. Checkt Elex 2 aus. Wir werden es auf jeden Fall auch tun. Ich glaube, es wird schön. Ich freue mich drauf. Macht's gut und bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgensen und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.